Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass wenn wir uns irgendwas vorstellen können, dann ist es auch machbar. Und ganz viele limitieren sich darin, dass sie denken, ja, nee, ich kann das nicht und wer bin ich denn schon? Aber ich glaube, wenn es dein Traum ist und wenn es deine Idee ist und wenn es dein Wunsch ist und wenn du es dir vorstellen kannst, dass es irgendjemand macht, dann kannst du das auch machen. Herzlich willkommen zu dieser ganz, ganz, ganz besonderen Podcast-Folge. Es ist mir einfach eine wahnsinnige Ehre, weil Met in Business ist jetzt ganz offiziell 2 Jahre alt geworden und es ist die 100. Podcast-Folge und ich kann es irgendwie gar nicht fassen. All das wäre nicht möglich gewesen, wenn du nicht kontinuierlich hier zugehört hättest, wenn du mich nicht unterstützen würdest. Und deswegen habe ich die letzten Tage wachgelegen und vielleicht lag es auch am Vollmond, who knows? Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwas möchte ich gerne zurückgeben für diese 2 Jahre und für diese 100. Podcast-Folge. Und du weißt ja, ich liebe es zu feiern, ich liebe es, Party zu machen und dazu gehören Geschenke. Und ich habe mir ein ganz besonderes Geschenk überlegt, weil habe ich noch nie gemacht in dieser Form. Und deswegen ist es auch hier eine Premiere. Get it done. Ein Umsetzungsworkshop beziehungsweise Umsetzungsstunden biete ich zum allerersten Mal für die gesamte Met in Business Community, wo wir alle zusammenkommen können. Du kannst dir einfach überlegen, was ist gerade dein Ziel, wo willst du gerade hin, was steht da gerade auf deiner Want-Do-Liste? Ja, ich sage ja immer gerne, es ist ja kein To-Do, sondern wir wollen das alle. Also was steht da auf deiner Liste drauf? Und dann nimmst du das mit. Kommst zu Get It Done und dann gucken wir uns intensiv 2 Stunden, setzen wir uns zusammen und du wirst in diesen 2 Stunden dieses eine Ziel erreichen. Und ich werde im Chat oder vielleicht auch manchmal mit in eine kleine Untergruppe reinhüpfen und dir all deine Fragen beantworten, damit du dieses Ziel auch in diesen 2 Stunden erreichst. Also hüpf direkt in die Shownotes mit rein. Es gibt für 2 Jahre natürlich ein absolutes Bonus-Sondermöglichkeit für die nächsten 2 Tage. Also echt, es lohnt sich, wenn du da jetzt draufklickst, dir das anguckst, get it done und dann am 20. Juli mit dabei bist. Ich dachte mir so auch so, okay, 2 Jahre, was gibt's da für ein geiles Datum? Und es ist natürlich der 20. Donnerstag, 20. Juli, setzen wir uns 3 Stunden zusammen zu get it done. Und ach, ich freue mich, dir dieses Geschenk machen zu können zum allerersten Mal. Und ich hoffe, dass du es mindestens genauso mit mir mitfeierst und damit Met in Business und diese 100. Podcast-Folge feierst. Und jetzt gebe ich einfach mal an Mandy über. Mandy hat bei mir den Investitionskurs gemacht letztes Jahr und ich wollte sie schon ewig hier in den Podcast reinholen. Ja, also nur, dass du schon mal gehört hast. Und dieses Mal für die 100. Folge habe ich mir aber was ganz anderes überlegt, und zwar, dass ich mal zu Gast bin hier bei Met in Business. Und ich wusste, Mandy hat auch ihren eigenen Podcast. Hey, Happy Job, guck sie einfach mal an. Und deswegen dachte ich, da ist Mandy die perfekte Moderatorin, damit ich in meinem eigenen Podcast zu Gast sein kann. Vielen lieben Dank, liebe Mandy, dass du das möglich machst. Und ich bin selber gespannt, was für Fragen kommen, weil ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Also ja, wir lassen uns mal einfach überraschen.
Ja, danke, liebe Juli, für diese super süße Einleitung. Und ich freue mich so doll, dass ich das mit dir machen darf, denn das ist für mich auch eine Riesenehre, mal in deinem Podcast auf der anderen Seite zu sitzen und dir die Fragen zu stellen. Wir lassen uns ja jetzt beide überraschen. Und wir haben natürlich, oder du hast vorher natürlich auch ein paar Fragen aus der Community gesammelt. Und da dürften jetzt alle, die neugierig waren, auf ihre Kosten kommen. Und dann starten wir einfach mal direkt rein. Ich finde das ja mega, mit was für einem Sahnebonbon du hier schon gestartet bist für deine Community. Also alle, die das jetzt gehört haben, sollten sich da schleunigst für entscheiden und anmelden, denn das ist wirklich was ganz Tolles. Und ich kenne Juli ja selber aus ihren Kursen und sie hat einfach eine Wahnsinnsenergie. Und bevor ich jetzt hier ein großes Lob verfalle, fange ich mal an, dich Dinge zu fragen, damit die Community auch Dinge über dich erfährt in dieser 100. Podcast-Folge. Denn ja, vielleicht kommen wir da auf ein paar Sachen, die sie so von dir überhaupt noch nicht wissen. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, es geht ja so grob wahrscheinlich um deinen Weg. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Weil nochmal für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, Juli sitzt gerade in Australien und ist einfach auf Weltreise. Und das kannst du dann später alles noch erzählen. Aber wie kommt man denn dahin, wenn man eigentlich mal Medizin studiert hat, sich später selbstständig macht und dann plötzlich in Australien mit einem Van durchs Outback fährt? Und die Frage, die ich dir stelle, die fängt ganz vorne an. Und zwar, was wolltest du eigentlich mal werden, als du noch ein Kind warst?
Also als ich noch klein war, mit 4 Jahren, glaube ich, habe ich mal in meinen, da gab es noch so diese Freundschaftsbücher, falls du dich daran erinnerst, ne?
Ja.
Wo man es bekommen hat von seinen Freunden und da musste man das ausfüllen, meine Lieblingsfarbe ist und das werde ich, wenn ich groß bin. Und da habe ich eigentlich immer Feuerwehrfrau eingegeben. Auch nicht Feuerwehrmann, nein, es war mir von vornherein klar, ich werde Feuerwehrfrau, logischerweise. Und das war ganz, ganz, ganz lange so, dass ich Feuerwehrfrau werden wollte. Und ja, bin ich letztendlich nicht geworden, finde ich aber auch immer noch faszinierend, ehrlich gesagt. Also ich bin ja nun mal auch jetzt mittlerweile mit einem Partner zusammen, wo die Eltern auch sich über die Feuerwehr kennengelernt haben, über die Freiwillige Feuerwehr und Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau. Also es lässt mich nicht so richtig los.
Das ist ja verrückt. Okay, das ist, also sind ja zwei Mega-Sachen drin, dass du damals schon so ein bisschen gegendert hast, ne, für dich selber. Und dass du letztendlich, ja, jetzt doch wieder in Kontakt damit hast. Ist aber echt verrückt. Ich finde es natürlich auch faszinierend, wenn jemand etwas werden will, wo man in brennende Häuser rennt, um Menschen zu retten. Und ja, ein bisschen gut ist für dich und für alle anderen vielleicht, dass du nicht in brennende Häuser laufen musst, aber dass du Menschen rettest, ist ja dann in deinem Beruf trotzdem irgendwie der Fall gewesen, weil du dich dann letztendlich entschieden hast, Medizin zu studieren. Und das wäre jetzt gleich die nächste Frage. Wann bist du drauf gekommen, dass Medizin was für dich sein könnte?
Letztendlich habe ich, als ich 10 Jahre alt war, mal einen sehr schweren Unfall miterlebt. Das war sehr isoliert, mitten in der Pampa, hat einen Motorradfahrer einen schweren Unfall gehabt und war schwer verletzt und musste auch mit dem Hubschrauber dann letztendlich gerettet werden, sage ich mal, aber er hat es leider nicht überlebt. Ne? Und in diesem Moment, mitten in der Pampa und diesen schwer verletzten Menschen vor einem zu sehen, ich habe mich so hilflos gefühlt und so unwissend, was mache ich in diesem Moment? Und ich habe mir damals geschworen, ich möchte nie wieder diese Hilflosigkeit spüren. Ich möchte nie wieder dastehen und nicht wissen, was ich machen kann. Und seitdem ist dieses Brennen in mir gewesen, dieser Wunsch stark verankert gewesen, dass ich Medizin studieren möchte, damit ich genau in so einer Situation, falls ich sie jemals wieder erleben sollte, ganz genau weiß, was ich machen kann und dann eventuell auch diesen Menschen retten kann. Das war auch immer so in meinem Herzen. Ich möchte dann den Menschen helfen können, sodass sie überleben können.
Wow, das ist ja richtig deep plötzlich. Und das ist natürlich dann ein ja ganz tief sitzendes Erlebnis. Vor allem mit 10 Jahren ist man ja von so einer Situation einfach emotional und mental wahrscheinlich total überfordert und dann auch noch die Hilflosigkeit. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dass du auch mit 10 Jahren schon wusstest, was du machst, ich bin sehr neidisch drauf. Ich wusste das bis vor kurzem nicht. Und der Weg kann manchmal sehr lange dauern. Das ist natürlich auch was sehr Beneidenswertes, wenn es aus, also die Situation nicht, was du da erlebt hast, aber dass du diesen Fokus da schon als Ärztin drauf hattest, dass du Ärztin werden möchtest, dass du helfen willst, ist natürlich sehr, sehr tief verwurzelt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass du jetzt aktuell als Ärztin gar nicht arbeitest, ist es natürlich sehr spannend, dieser Weg, der da wieder rausgeführt hat. Aber erstmal zurück zu diesem Anfang. Wie hast du dir das denn damals so, oder wie war das, wie war dein Weg, bis du dann wirklich angefangen hast, Medizin zu studieren? Also hattest du das immer im Fokus? Hast du dann, seitdem du 10 bist, dich angefangen damit zu beschäftigen? Oder wie ging das dann bis zum Studium?
Es war tatsächlich so, dass ich das ziemlich im Fokus hatte. Allerdings bin ich ja mit 16 Jahren ausgezogen bei meiner Familie. Und da wurde ganz klar gesagt, hey, hier, du musst für deinen Lebensunterhalt selbst damit zurechtkommen, ne? Und dafür selbst sorgen. Und da war ich mitten im Abitur, ne? Oder am Anfang des Abiturs, ehrlich gesagt, noch. Und da war für mich überhaupt nicht klar, dass ich erstens meinen Lebensunterhalt verdienen kann und nebenbei auch noch ein Abitur machen kann und dann auch noch ein Abitur, was auch entsprechend gut genug ist, dass ich Medizin studieren kann damit. Also das war damals eigentlich schon sehr klar, dass es sehr, sehr, sehr schwierig wird und sehr anstrengend. Und nichtsdestotrotz habe ich das immer im Blick behalten, aber auch häufig immer wieder verworfen, in dem Sinne, dass meine Familie und meine Eltern mir eigentlich immer davon abgeraten haben. Die haben gesagt, das schaffst du nicht, das Medizinstudium ist zu kompliziert für dich, mach das nicht. Ja? Vielleicht, ich denke auch, sie wollten mich in einem gewissen Sinne davor schützen, ja, dass ich eventuell, ja, failen könnte, ne? Und dass es letztendlich ich nicht das schaffe, was ich mir in meinem Kopf habe und dadurch total enttäuscht bin. Andererseits habe ich dadurch natürlich auch immer wieder überlegt, okay, was gibt es denn für Alternativen? Was könnte ich denn sonst machen, wenn ich nicht Medizin studiere? Und habe aber eigentlich immer wieder gemerkt, das ist aber das, was ich machen möchte und ich brenne dafür und ich habe da Bock drauf. So dass ich ja im Endeffekt mich dann dafür entschieden habe, ich bewerbe mich einfach mal und ich fange einfach mal an und ich gucke, was passiert. Und was wäre das Schlimmste, was passiert? Das Schlimmste wäre, dass ich dann feststelle, okay, das schaffe ich wirklich nicht und wechsle dann. Ja.
Okay, ihr habt es jetzt alle gehört, dass Juli mal nebenbei Abitur macht, ne? Das ist ja wirklich schon, also da ging es ja schon los, wo ich dachte, so what? Dann ja, Lebensunterhalt für die nebenbei Abitur machen, das hast du so am Rande nur erwähnt, ne? Aber da denke ich schon, okay, du bist ein Superbrain. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Es ist wirklich sehr beeindruckend, was du gerade erzählt hast, vor allem wenn alle davon abraten. Das kann natürlich einmal auslösen, dass man sagt, jetzt aber gerade, schon mal aus Prinzip, um es euch zu beweisen. Aber auf der anderen Seite kann das natürlich auch wahnsinnig Angst machen und einschüchtern und auch einfach desillusionieren. Und wenn die eigene Familie einem das nicht zutraut, ist das natürlich schon eine heftige Nummer, weil man deren Unterstützung natürlich vielleicht auch sich, also nicht nur wünscht, vielleicht auch braucht irgendwie. Und dann ist das schon nicht ohne und schon so ein bisschen sehr, also mutig ist eigentlich das falsche Wort, weil dafür gibt es eigentlich kein Wort. Das ist, also man könnte auch größenwahnsinnig sagen, aber ich finde es unglaublich im positiven Sinne. Ich finde es unglaublich toll, dass du es durchgezogen hast und dass du gesagt hast, ich mache das jetzt doch. Und dann hat die Bewerbung geklappt und alle waren überrascht oder wie war da die Resonanz?
Ich war vor allen Dingen überrascht. Ich habe mich beworben. Ich war schon immer im Ausland. Ja, während der Schule war ich in Kanada und habe ein Auslandsjahr gemacht. Und nach der Schule war ich Work and Travel. Und ich habe mich aus dem Ausland beworben auf den Medizinstudienplatz. Das heißt, ich habe mich aus Belgien beworben und habe einfach dafür mich entschieden, ich bewerbe mich jetzt einfach, damit ich schon mal in diesem Bewerbungsprozess bin und weiß, was ich da machen muss. Und dann habe ich auch meine Unterlagen zusammen und dann kann ich mich, wenn ich dann in Deutschland wieder bin, wieder richtig bewerben. So, ne? Und dann hieß es auf einmal aus Deutschland von meiner Freundin, die da meinen Briefkasten in meiner eigenen Wohnung kontrolliert hat, hieß es, ja, also ich habe jetzt hier im Briefkasten so eine Unterlagen, ich schick dir das mal, ne? Und dann war die Bestätigung da und das hieß dann für mich schon, okay, in 3 Wochen geht's los. Und ich war in und hatte da eigentlich mal alles und mein Job und meine Wohnung und alles. Und dann habe ich hin und her überlegt und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich glaube, es soll so sein und habe mich dann entschieden, ganz spontan zurück nach Berlin zu kommen und habe angefangen zu studieren. Aber es hat mich ehrlich gesagt mehr überrascht als alle anderen oder ich glaube, alle anderen noch erst recht, weil die haben gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt zurückkomme zu diesem Zeitpunkt, weil ich ja gesagt habe, ich komme irgendwann dann im Juli zurück. Und ja, da war ich einfach Ende März wieder da, damit ich im April loslegen konnte mit dem Studium.
Woher hast du dieses Machergehen, diese schnellen Entscheidungen treffen und dieses, ach, einfach mal probieren? Du hast ja, also das wirkt immer so, wenn du jetzt so erzählst, dass du keine Angst vorm Scheitern hast, weil es kann halt auch nicht klappen und dann ist irgendwie auch egal. So wirkt es. Wo kommt das her?
Ich kann dir nicht sagen, woher es kommt, aber es stimmt tatsächlich, dass vielleicht wurde ich auch so erzogen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja auch aus einer großen Familie komme mit wir sind ja insgesamt 4 Kinder, ich habe 3 Geschwister und dass es schon immer so war. Entweder du probierst es aus und es klappt oder es klappt nicht, aber wenn du es nicht ausprobiert hast, dann wirst du es nie wissen. Und das habe ich auch schon früh mitgekriegt, wenn ich es nicht ausprobiert habe, was auch immer, ne, dann habe ich mich immer geärgert und da habe mir dann immer gedacht, ja, was wäre denn, wenn gewesen, ne? Und das will ich eigentlich vermeiden, dieses was wäre, wenn gewesen. Und deswegen sage ich immer, go for it, mach es, ich probiere es aus und dann gucke ich, ob es mir gefällt oder nicht. Und das ist auch tatsächlich so ein Ding, ich reevaluiere auch häufig. Es ist nicht so, dass ich sage, ich mache das jetzt und das heißt, es wird für immer genau so dieser Weg sein, sondern ich sage, ich probiere das aus und dann reevaluiere ich und gucke nach einer gewissen Zeit, gefällt mir das immer noch, gefällt mir das, mache ich das gerne oder nicht. Und wenn nicht, dann brauche ich einen anderen Weg. Und wenn es mir gefällt, dann mache ich genauso weiter wie bisher.
Das sagst du so leicht, ne? Ich glaube, sehr vielen fällt das sehr schwer. Die doktern viel zu lange irgendwo dran rum, bevor sie da überhaupt mal starten. Und dieses so Fail, Trial and Error ist es ja letztendlich, was du für ein Prinzip fährst. Das ist richtig gut. Das wievielte von 4 Kindern bist du eigentlich?
Ich bin das dritte von 4 Kindern.
Da musstest du wahrscheinlich schon mit 3 schnell entscheiden, denn die Nudeln zu essen, sonst hat sie jemand anders gegessen. Ne? Vielleicht kommt das daher.
Es ist tatsächlich so, dass ich ultra, ultra langsam esse. Und es wird ganz oft gesagt, ey, sag mal, oh, ey, du isst so langsam. Und ich habe einfach schon ganz früh festgestellt, ich kann, egal was ich mache, niemals so schnell essen wie mein großer Bruder. Never, ever, ever. Ja, in meinem ganzen Leben nicht. Also brauche ich gar nicht erst versuchen. Also kann ich auch ganz gemütlich und entspannt mein Essen essen.
Okay, also daher kommt schon mal nicht deine Mache-Mentalität. Aber gut zu wissen. Ja, super. Als du dann so gesagt hast, okay, ich studiere jetzt Medizin, krass, dann hast du das ja alles ganz schnell organisieren müssen, ne? Ich glaube auch sowas wie mal in Belgien eine Wohnung auflösen, den Job kündigen, zurück. Wo hast du genau studiert eigentlich?
Ich habe in Berlin studiert, an der Charité.
Berlin. Genau, und du kommst ja auch aus Berlin, also gingst wieder zurück in die Heimat. Als du dann so ins Studium reingestartet bist, war dir schon bewusst, was auf dich zukommt?
Ich habe, dadurch, dass mir ja gesagt worden ist, das schaffst du nicht, immer damit gerechnet, es kommt jetzt so dieser Mega-Hammer, der auf mich zukommt, so und immer nur draufschlägt. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann war ich im Studium und ich fand es einfach total cool. Und ich habe einfach da gesessen und dachte immer so, oh, wie spannend und wie cool sind denn die Leute? Und es macht total viel Spaß. Ich habe eben auch im Sommersemester angefangen, ne? Das heißt, wir sind auch in einem richtig schönen Sommer gewesen. Ich hatte coole Leute um mich rum und großartige Kommilitonen und Freunde gefunden. Und es war einfach, es sollte so sein, sag ich immer, ne? Und ich habe auch extrem viel Glück gehabt in dem Sinne und das weiß ich auch, dass ich sehr, sehr, sehr viel Glück habe, weil ich habe mich auch nur für die Charité beworben. Man kann immer bei dem Bewerbungsprozess immer 6 verschiedene Sachen angeben und ich habe ihr das ja nur so aus Spaß ja schon fast gemacht, ne, damit ich die Unterlagen mal zusammen habe und habe auch nur die Charité angegeben, ne, weil ich mir dachte, ja, wenn überhaupt, dann gehe ich eben zurück nach Berlin an die Charité, zack, fertig aus, ne. Und das ist übrigens nochmal so gewesen, dass ich das gemacht habe, als ich Erasmus gemacht habe. Da wollte ich unbedingt nach Teneriffa, weil ich war im Work and Travel nach der Schule war ich in Kanada auf der Insel auf Vancouver Island und ich habe das Inselleben geliebt. Ich fand es so mega schön. Da war ich auf Vancouver Island in Nanaimo und dann habe ich gesehen, Erasmus, es gibt Teneriffa und seitdem war für mich klar, ich will auf diese Insel und ich will nur dahin und sonst nichts. Und auch bei Erasmus, bei der Bewerbung, gab es ich glaube, 3 oder 5 Möglichkeiten, was man angeben kann. Und ich habe nur Teneriffa angegeben. Und in dem Bewerbungsgespräch dann auch für Erasmus haben sie gesagt, hey, hier steht irgendwie nur Teneriffa, gibt es denn keine Alternative? Und ich habe gesagt, nee, in meinem Kopf gibt es keine Alternative. Es wird das werden. So. Und das fanden die so cool, dass sie mir eben auch den Platz gegeben haben. Ja, und ich glaube auch, das ist manchmal so ein Ding von, manchmal musst du diesen Traum haben, manchmal musst du diese Vision haben, dafür musst du losgehen und dann auch sagen, nee, es gibt keinen Plan B, es gibt nur das und ich mache das jetzt.
Mega. Also diese Sache, ne, ich bewerbe mich mal zum Spaß, wenn es jetzt nicht klappt, dann später und nur da und ich will nur nach Teneriffa. Jetzt sag uns doch mal bitte, gibt es auch Dinge in deinem Leben, die nicht klappen? Sonst weinen jetzt alle vor dem Podcast und denken, das ist so unfair und so schlecht verteilt in der Welt. Also gibt es auch Dinge, die, wo du sagst, das ist mal so richtig schief gegangen und da
Auf
hat gar nichts funktioniert?
Na klar, da gibt es ganz viele Sachen. Ne? Also
Dann.
ich kann es immer so easy sagen und sagen, hey, ich bin mit 16 ausgezogen und habe dann da mein Abitur gemacht und habe meinen Lebensunterhalt nebenbei gemacht. Aber hello, ja, was ist die andere Sichtweise? Die andere Sichtweise ist, boah, Kacke, ich bin mit 16 ausgezogen. Wie blöd war das denn? Ich musste hauptsächlich arbeiten und habe dann nachts mich hingesetzt und habe mein Abitur gemacht und habe mich nachts hingesetzt und habe da Hausaufgaben gemacht und es war mega anstrengend und richtig Kacke. Kann man auch so sehen, ne? Und das ist auch, glaube ich, immer so dieses, ja, du machst die Perspektive da draus und ich bin da vielleicht auch manchmal sehr optimistischer, positiver Mensch und denk mir, hinter allem, was ich mache, kann man auch was Positives draus ziehen. Nichtsdestotrotz, auch wenn, als ich angefangen habe, in der Klinik zu arbeiten, habe ich ja die 2 Jahre gehabt. Und da könnte man auch sagen, boah, am Ende kam Covid. Wie kacke ist das denn? Alle OPs wurden abgesagt. Ich konnte meinen OP-Katalog nicht mehr weiterführen. Und das war total doof. Ne? Und aus der Sicht kann man es auch sehen. Oder man kann es eben so sehen, was ich draus gemacht habe und habe gesagt, ja, okay, ist eben so, kann ich nicht ändern. Die Situation, ich mache was anderes draus und gehe eben in die Selbstständigkeit, was ich auch mir schon lange überlegt habe. Und das andere ist auch, als ich losgegangen bin mit der Selbstständigkeit, war es auch nicht so direkt, dass ich hier Work and Travel gemacht habe und als digitale Nomadin unterwegs war. Sondern am Anfang saß ich da und habe mir ein halbes Jahr lang versucht, da irgendwie durchzukommen durch diese ganzen, was gebe ich jetzt an beim Finanzamt und wie funktioniert es mit den Versicherungen und was mache ich da? Und das war auch immer so ein riesen Hickhack, das erste halbe Jahr. Und das war auch eine richtig anstrengende, blöde Situation am Anfang. Ne? Weil ich keine Ahnung hatte und weil es eben nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich mich selbstständig mache und sofort meine Umsätze habe, sondern erstmal meine Hauptzeit damit auseinandergesetzt habe, wie ich das eigentlich aufbaue, so ein Business und mir da irgendwie Struktur reinzuholen. Ne? Genau.
Das ist gut, dass du das sagst, weil ja, wenn man sich das mal überlegt, mit 16 ausziehen und nebenbei Abitur machen, ich muss es nochmal wiederholen, dann klingt das super heldenhaft und das ist es auch, das ist es auch. Aber dass da natürlich harte Arbeit dahinter steckt und auch bestimmt so ein Leidensweg ein Stück, ne, und auch so ein Medizinstudium macht man ja nicht so wie so eine Klassenfahrt, ne. Das stimmt schon und das ist aber so schön, dass du das alles einfach von der anderen Seite betrachtest. Und das ist auch so ein Learning, was man mitnehmen kann, ne? Egal was kommt, auch wenn es der größte Scheiß manchmal ist, so auf den ersten Blick, kann man es eben auch anders sehen. Richtig gut. Du hast gerade schon die Selbstständigkeit angesprochen. Das heißt, du bist ja erstmal als Ärztin gestartet, also du hast dein Studium beendet und dann angefangen, zu arbeiten, beziehungsweise nennt man das dann Facharzt machen?
Genau, ich
Ist es
habe
das?
angefangen mit der Facharztausbildung.
Ja. Und was mich noch interessieren würde, wie hast du dir denn vorher vorgestellt, wie das sein wird? Weil du hast dich ja für das Studium entschieden. Wie hast du so gedacht, wie das sein wird und wie war dann die Realität als Ärztin?
Ich glaube, alle, die anfangen, Medizin zu studieren, die sind immer so, wow, cool, und dann kann ich den Menschen helfen und die dann auch in die richtigen Therapien schicken und da wirklich was bewegen in der Welt und den Menschen wirklich voranbringen. Ne? Und letztendlich, ich weiß, es hören ja auch einige Ärztinnen zu, die Realität ist so ganz anders. Es ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 5% arbeitest du mit dem Patienten zusammen und 95% ist Bürokratie und du füllst irgendwelche Dokumente aus und du rennst irgendjemandem hinterher und du hängst am Telefon und kontrollierst noch irgendwas und dann ist es ja auch alles ein riesen Apparat, der irgendwie auch finanziert werden soll. Und das heißt, es wird überhaupt nicht mehr unbedingt auf den Patienten geachtet, sondern nur noch, dass es wirtschaftlich ist. Und ja, die Realität ist so ganz, ganz, ganz anders, als was man sich vorstellt, wenn man anfängt, Medizin zu studieren, weil man hat dieses ganze Wissen im Kopf und man weiß, wie man theoretisch dem Patienten helfen kann, aber letztendlich hat man so wenig Zeit mit den Patienten, dass es echt hart ist.
Siehst du da, wo liegt der Fehler? Liegt der im System? Liegt der, also gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das anders zu handeln? Ich sage jetzt mal unserem Land. Das ist jetzt eine sehr globale Frage, aber ich glaube, das ist, also wir wissen, wir brauchen Ärzte, wir wissen, wir brauchen Krankenhäuser. Kann man das überhaupt anders machen? Kann man es besser machen?
Ich persönlich glaube mittlerweile ehrlich gesagt, dass dieses System erst einmal komplett zusammenfallen muss wie so ein Kartenhaus. Und wir es dann die Möglichkeit haben, wie so ein Phönix aus der Asche, das wieder neu aufzubauen. Ich glaube tatsächlich, so wie es aktuell ist, sehe ich nicht die Chancen. Vielleicht ändert sich etwas. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich habe es nicht gesehen und ich habe mich mit so vielen Menschen schon unterhalten und die sehen es aktuell auch nicht. Also, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, doch, ich habe die Lösung, bitte sofort bei mir melden und ich mache sie publik. Ich nutze alle meine Stimmen, damit ich da das voranbringen kann. Aber ich glaube tatsächlich, aktuell in unserem Gesundheitssystem geht es tendenziell hauptsächlich bergab als bergauf.
Okay, das ist eine unzufriedenstellende Prognose, aber so ist es nun mal aus deiner Sicht. Du hast ja auch die Insicht gehabt. An welchem Punkt hast du denn für dich selber gemerkt, das passt hier nicht mehr? Gab es da irgendeinen Auslöser, wo du gesagt hast, okay, also ich liebe es, Ärztin zu sein, ich will den Menschen helfen, ich habe mich für diesen Beruf entschieden und ich bin diesen ganzen Weg gegangen und ein Medizinstudium ist kein Spaziergang. Gab es da einen Punkt, wo du gesagt hast, es reicht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, jetzt ist Schluss?
Definitiv zu Covid-Zeiten. Da wurden ja alle OPs abgesagt. Wir sind erstmal dann in Zwangsurlaub geschickt worden. Wir konnten zwar mit unserer Zeit nichts anfangen, weil es war Lockdown, aber wir waren zumindest nicht mehr in der Klinik unterwegs und wir mussten eben unsere Überstunden abbauen. Und dann wurden wir zurückgeholt, alle aus der Orthopädie und Unfallchirurgie und wurden umgeschult für 2 Stunden. Für 2 Stunden wurden wir umgeschult auf die Intensivstation als Internisten und waren dann für die Intensivstationspatienten von Covid zuständig. Und da habe ich gesagt, das geht gar nicht. Sorry, ich bin keine Internistin, ich kann es nicht, ich weiß es nicht, ich kann unterstützend arbeiten, aber ich kann es nicht übernehmen, nicht in meiner Verantwortung, dass ich zu 100% für diese Patienten zuständig bin. Und da habe ich gemerkt, es reicht. So geht's nicht. Das ist gefährlich für die Patienten einfach auch.
Kannst du das nochmal für alle, die nicht Mediziner sind, in einen Kontext setzen mit einem anderen Beruf? Also wenn man zum Beispiel Bäcker ist und im Vergleich zum Unfallchirurg, was wäre dann der Internist in so einem Bereich?
Man kann sagen, dass der Bäcker für 2 Stunden umgeschult worden ist zum Friseur.
Okay, das ist krass. Das ist krass. Weil es geht ja um Menschenleben, ne?
Ja.
Wow. Das hat man jetzt so von außen, also ich habe es von außen überhaupt nicht mitbekommen, dass sowas passiert ist. Und es wird ja nicht das einzige Krankenhaus gewesen sein, wo sowas gelaufen ist. Aber das ist heftig. Ja. Okay, das verstehe ich, dass das natürlich so ein Break ist. Und wie waren dann die nächsten Schritte, die Entscheidung wirklich daraus zu gehen? Weil man muss ja auch sagen, Ärztin und Arzt zu sein, also viele verbinden das tatsächlich noch mit einem Status, ne, tatsächlich. Viele verbinden das natürlich auch mit Sicherheit vom Einkommen her. Es ist natürlich ein gut bezahlter Job im Vergleich zu vielen anderen Jobs. Und dass du sagst, ich gebe das jetzt alles her, erstmal. Und geh da raus. Wie war der Weg da?
Ich hatte in der Hinsicht einen Vorteil, weil mein Vertrag, ich hatte einen Zwei-Jahres-Vertrag, das ist ganz standardmäßig bei der Orthopädie und Unfallchirurgie, dass man für den sogenannten Common Trunk, das sind die ersten 2 Jahre, einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommt und der lief aus. Und da war dann der Wunsch von meinem Klinikum und von meinem Chef, dass ich den verlängere. Und ich habe ganz klar gesagt, nein, ich werde es nicht verlängern. Weil zu dem Zeitpunkt war auch Einstellungsstopp. Sie wussten, sie können niemanden Neues einstellen, aber sie können noch Verträge verlängern. Und dementsprechend mussten sie natürlich um jeden kämpfen, der da ist, damit die Stelle weiterhin besetzt ist. Und ich habe aber gesagt, nein, ich werde es auch nicht verlängern. Aus diesen Gründen, die ich eben gerade schon gesagt hatte. Und wie war das dann für mich? Ja, natürlich, es hat auf jeden Fall was mit dem Status zu tun, ne? Dass man sagt, hey, hier, ich habe schon einen gewissen Status als Ärztin, habe aber auch gemerkt, das ist für mich nicht, also ich definiere mich nicht über meinen Beruf. Ich als Mensch, ich bin mehr als mein Beruf. Und ganz viele, die das eben als Status sehen, die definieren sich hauptsächlich über ihren Beruf. Und das ist bei mir nicht der Fall. Ich bin noch so viel mehr. Ich habe noch so viel andere Interessen. Ich habe mal Hobbys noch. Und ja, habe ich auch damals schon gehabt. Wurde ich auch immer mal angefeindet vom Klinikum, ne? Weil es natürlich nicht gerne gesehen, weil man ist ja da schon 90 Stunden. Und wenn man dann sagt, ja, ich möchte jetzt aber heute früher gehen oder pünktlich gehen, man möchte ja nicht früher gehen, man möchte ja nur pünktlich gehen, dann wird man immer schon komisch angeguckt. Und vom Geld her war ich auch noch nie so, also das ist, glaube ich, auch mein großer Vorteil gewesen. Ich hatte keine Kinder. Ich musste jetzt nicht meine Kinder irgendwie versorgen. Und selbst wenn, habe ich auch immer gewusst von meinen Eltern, die haben Kinder bekommen, als sie das erste Kind, als sie 22 waren. Und ich wusste, ich bin schon so viel weiter. Und ich kann also auch auf jeden Fall mich selbst versorgen, egal wie, komme was wolle. Und wir sind in Deutschland auch in so einem mega krassen Sicherheitsnetz. Da braucht man sich eigentlich über finanzielle Sachen am Anfang überhaupt gar keine Gedanken machen. Ja. Und ich habe ja dann 2 Jahre schon gearbeitet und hatte keine Kinder. Und du arbeitest 90 Stunden in der Klinik, so viel Geld kannst du gar nicht ausgeben, wie du verdienst in dem Zeitpunkt. Ja, weil du hast gar keine Zeit, um das Geld auszugeben.
Darf keine Hunde haben, also
Und dementsprechend hatte ich auf jeden Fall genug Polster, dass ich wusste, ich muss jetzt für die nächsten 12 Monate kein Geld einnehmen und kann trotzdem gut davon leben.
ja, richtig, richtig cool. Das ist natürlich mega gut, wenn man so ein bisschen Backup hat und sich doch erstmal Gedanken machen kann. Und hattest du, als du gesagt hast, jetzt reicht's mir, ich gehe hier raus, was bestimmt für sehr viel Begeisterung dort gesorgt hat, hattest du da schon eine Idee, was es werden soll, wie du weitergehst im Leben beruflich?
Also ich hatte schon, bevor ich überhaupt in die Klinik gegangen bin, ja 2 Jahre Pause gemacht und war ja auf Weltreise und habe da auch und schon als ich Studentin noch war, habe ich als Dozentin gearbeitet für angehende Medizinstudenten auf einer privaten Medizinerakademie und habe da irgendwie schon für mich klar gehabt, das macht mir mega viel Spaß, zu unterrichten und diese leuchtenden Augen zu sehen, wie die Leute es wirklich verstanden haben. Das ist, dafür brenne ich, ne? Und ich habe das geliebt, auch wenn ich dann eine Frage bekommen habe und es nochmal mit einfachen Worten, mit anderen Worten zu erklären. Und dann war so, ah, klar, logisch, ne? das war so mein Ding. Und dadurch, dass ja Covid war, war das extrem schwierig für ganz viele Studierende, dass sie im Homeoffice auf einmal Medizin studieren mussten. Also Medizinstudium schon so ist anstrengend genug, aber dann auch noch im Homeoffice, wo du alles selbst planen musst, ist richtig doof. Ja, und da habe ich dann überlegt, okay, hier, da kann ich voll Hilfe an die Hand geben und habe für die Programme entwickelt und habe als erstes für Medizinstudierende als Dozentin gearbeitet.
Ja, super cool. Und jetzt hast du so ganz geschickt am Rand kurz erwähnt, dass du 2 Jahre auf Weltreise warst. Was ist da passiert? Das musst du jetzt nochmal kurz und einschieben. Also du hast nach dem Studium eine Pause gemacht und Weltreise gemacht. Okay, wo warst du unterwegs?
Angefangen war, habe ich in Indonesien, bin dann nach Australien, Neuseeland, dann Vietnam, Thailand, wo war ich dann noch? Chile, Brasilien, Argentinien, genau.
2 Jahre, krass. Und in der Zeit hattest du auch nicht gearbeitet oder hast du auch so Work and Travel gemacht?
Nee, in der Zeit habe ich nicht gearbeitet. In der Zeit habe ich meine ersten Anfänge gemacht mit einem Travel-Blog. Ich habe einen Travel-Blog gehabt, weltweit. Genau.
Gibt es noch? Das wollen es bestimmt ein paar googeln.
Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt ihn nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Website irgendwann eingestampft.
Genau. Schade. Da wären wir sehr neugierig gewesen. Aber gut, es muss ja auch Geheimnisse in deinem Leben geben. Das klingt ja auch nicht nur nach einem Leben, sondern schon nach 3, was du alles schon gemacht hast. Also ja, mega. Okay, zurück zu deiner Dozentinnen-Tätigkeit. Ich musste das bloß kurz nochmal einschieben mit der Weltreise, weil du erwähnst immer so die Kracher mal so nebenbei, ne? Und dann, das ist ja schon was einen sehr prägt, 2 Jahre auf Weltreise zu gehen und dann doch wieder zurückzukommen in so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, geordnetes, reguläres Leben und vor allem in so einen Medizineralltag, der ja, wie du vorhin beschrieben hast, total heftig ist, ne? Mit so unfassbar langen Arbeitszeiten und so weiter. Und da muss man auch erstmal wieder ankommen. Und ich kann dann natürlich jetzt doppelt nachvollziehen und die Hörer wahrscheinlich auch und die Hörerinnen, dass du auch irgendwann gesagt hast, nee, jetzt reicht's, es geht nicht mehr, ich kann diesem System nicht mehr arbeiten, weil du ja auch schon mal diese krasse Freiheit genossen hast und auch siehst, wie man ganz anders leben kann und dass das Leben halt mehr zu bieten hat, als nur den Job zu machen.
Ja, ich muss auch sagen, auf der Weltreise, ne, bin ich zum allerersten Mal mit digitalen Nomaden in Berührung gekommen und seitdem war so, boah, das ist so geil, das will ich auch, das will ich auch. Und da wurde mir dann immer von meinen Freunden gesagt, hey, du und von meiner Freundin Anne, hey, du hast dir einfach mal das falsche Studium ausgesucht und den falschen Job, um digitale Nomadin zu werden. Und es hat sich aber seitdem in meinem Kopf schon so entwickelt. Und ich bin ja nun mal auch jetzt als Gründungsberaterin natürlich auch ein großer Verfechter von, hey, du startest mit etwas, aber sei offen genug, dass sich dein Business auch entwickeln darf. Und das wird sich immer im Laufe der Zeit im Kopf noch mal ein bisschen verändern. Ne? Es hat sich bei mir 100% geändert und das ändert sich bei ganz, ganz vielen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da während der Weltreise schon die ersten Berührungspunkte hatte und das erste Mal schon darüber nachgedacht habe, hey, wie kann ich mich selbstständig machen, damit ich diesen Traum von der digitalen Nomadin für mich umsetzen kann. Ja? Und weil du das jetzt gerade angesprochen hast, dass ich dann nochmal zurückgegangen bin in diese geordneten Strukturen, ja, aber muss ich auch dazu sagen, nur weil ich für mich entschieden habe, ich kann nicht von vornherein sagen, ich möchte nicht in die Klinik, wenn ich es nie ausprobiert habe. Das heißt, ich bin in die Klinik gegangen, um dann sagen zu können, ich habe es ausprobiert, ich reevaluiere und es war mir auch von Anfang an klar, ich habe diesen Vertrag von 2 Jahren und ich wollte aber schon nach einem Jahr reevaluieren. Habe ich auch gemacht und habe schon nach einem Jahr gesagt, ob das was für immer ist, glaube ich ja nicht. Ne? Das heißt, diese Selbstständigkeit und auch dieses digitale Nomadentum, das ist nicht über Nacht so gekommen, sondern das hat sich langsam entwickelt, auch bei mir.
Wow, also du sprichst, glaube ich, gerade unfassbar vielen aus dem Herzen und mir auch ganz besonders als Coach für den Happy Job, weil dass oft das ist, was die Menschen so blockiert, nach dem Motto, ich habe jetzt so viele Jahre und gerade Medizinstudium dauert ja nun besonders lang, so viele Jahre und so viel Geld da investiert und Zeit und Nerven und alles. Jetzt muss ich doch auch was rauskriegen. Und dann einen Job zu machen, der einen nicht mehr happy macht, der einen nicht glücklich macht, wo man merkt, das passt vorne und hinten gar nicht und auch bei dir halt mit diesen Gedanken, ach, ich möchte eigentlich doch diese Freiheit haben, die digitale Nomaden zum Beispiel auch haben. Zu sagen, also manche würden sagen, du wirfst das alles weg und gehst da raus und machst was anderes. Andere würden sagen, nee, du hörst auf dein Herz und du wirfst gar nichts weg, du trägst das ja mit dir. Du könntest ja auch jederzeit wieder als Ärztin arbeiten. Und du packst einfach noch was Neues dazu, was aber viel besser passt. Das ist wirklich sehr anerkennenswert, weil ich glaube, das fällt unfassbar vielen Menschen super schwer loszulassen. Und ja, also hat dir das in irgendeiner Form auch mal so Kopfzerbrechen bereitet, dass du sagst, ich ringe sehr mit der Entscheidung oder war das für dich total klar?
Es hat mir durchaus Kopfzerbrechen bereitet, vor allen Dingen, als ich losgegangen bin, als ich gegründet habe. Als ich, und das kann ich auch ganz klar noch zurückverfolgen, als ich meinen Instagram-Kanal eröffnet habe. Weil Instagram war für mich dieses Ding von, ich mache mich jetzt angreifbar, ich gehe da jetzt raus mit einer Idee. Mit meiner Idee, mit meiner Persönlichkeit und sage, ich kann euch helfen, aber in was anderem, als was ich bis jetzt studiert habe. Und da war ich extrem zurückhaltend, extrem nervös und auch verunsichert in der Hinsicht, dass ich mich gefragt habe, wie reagieren meine ehemaligen Kollegen aus der Klinik auch, wenn die das sehen? Und da war ich wirklich so, oh krass, wie ist es, wenn ich dann da rausgehe und sichtbar werde und wie reagieren die dann da drauf? Und das Spannende ist, dass ich wirklich durchweg jetzt im Nachgang, ne, das weiß man ja vorher nicht, aber im Nachgang nur positive Rückmeldungen bekommen habe. Und alle, die das gesehen haben, haben immer gesagt, boah, cool, dass du das machst. Und ich wünschte mir, ich wäre auch so mutig, dass ich das einfach mache. Ich will das eigentlich auch schon so lange. Und richtig, richtig cool, dass du das machst. Aber das wusste ich damals natürlich noch nicht.
Und es ist so toll, dass du das teilst, dass auch du da so Ängste und solche Gedanken hattest, wie, oh Gott, was sagen die Leute da oder was sagen die Ex-Kollegen? Weil wenn man mal bedenkt, wo du herkommst aus der Unfallchirurgie und dass dann einfach so Wahnsinnsfälle auf deinem Tisch liegen und du einfach loslegen musst und völlig selbstbewusst an einem Menschen arbeitest und operierst und da geht es dann vielleicht auch mal hier und da um Leben und Tod. Und dann denkt man, okay, und dann macht sie sich Gedanken, weil sie bei Instagram rausgeht. Ne? Das ist im Verhältnis, denkt man, das kann doch gar nicht sein. Aber dass es eine ganz andere Nummer ist und dass man sich auch, ja, weil du halt so viele Jahre Medizin studiert hast, dass du da sehr sicher bist in dem, was du machst. Und bei sowas, was neu für dich ist, dann doch auch wieder diese Bedenken hast. Das tut total gut, auch mal zu hören, ne? Dass jemand, der trotzdem auf einem Level wahnsinnig selbstbewusst ist, auf einer anderen Ebene, wenn er mit seiner eigenen Idee, seinem eigenen Traum startet, dann auch solche Bedenken hat. Wann hattest du den gestartet, den Kanal? Also wann ging das alles los? Und kannst ja gleich noch dazu sagen, was du da genau gestartet hast, also was dann das Thema war.
Ich habe den angefangen am 19. Oktober 2020 und das Thema war ganz klar, dass ich für die Studierenden rausgegangen bin. Wie kannst du wie kannst du besser lernen, auch im Homeoffice? Wie kannst du dich besser strukturieren und mündliche Prüfungen trotzdem gut bestehen? Weil die mussten es ja gar nicht mehr üben. Die hatten ja nichts mehr mündlich. Das war ja wirklich alles nur noch zu Hause für sich und sonst nichts, ne, mit Bildschirm und das war's. Und das habe ich eben mit denen gemeinsam gemacht, dass ich da Struktur reingebracht habe, Lernstrategien mit an die Hand gegeben habe und mündliche Prüfungen geübt habe.
Wow, das ist richtig cool. Da hast du natürlich genau der Zielgruppe geholfen, die du so gut kanntest, ne? Und die, ja, wo du auch wusstest, was, also du bist einfach so walk in their shoes, sagt man ja, ne? Du bist genau schon den Weg gegangen. Und das ist ja auch, was man oft sagt, was mit einem eigenen Business, wenn man starten will, eine ganz gute Idee ist, mal Themen zu nehmen, die man selber schon erlebt und für sich gelöst hat. Wie ging es dann weiter auf deinem Weg? Weil das ist ja nicht das Thema, was du heute machst. Wieso kam dann irgendwann der Switch?
Der Switch kam tatsächlich, das, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, ich mich wirklich monatelang damit auseinandergesetzt habe. Was gebe ich jetzt beim Finanzamt an? Die haben das immer nicht gecheckt, was ich denn jetzt eigentlich mache. Und ich bin doch Ärztin und dann bin ich doch freiberuflich. Und dann darf ich doch aber dieses nicht. Und wie mache ich das mit meinen Versicherungen? Und gar keine Ahnung gehabt von Umsatzplanung und überhaupt, was setze ich für einen Preis für mein Angebot? Und ich habe mich wirklich richtig viele Monate da durchkämpfen müssen und ganz oft keine Antwort bekommen, beziehungsweise falsche Antworten, weil die Leute selber keine Ahnung hatten, weil sie immer nur gehört haben, Ärztin und dann, ah ja, alles klar. Ne? Aber das sind ja, es entwickeln sich ja auch ganz neue Berufe, gerade mit diesem Online-Coaching, gerade mit diesem digitalen Nomadentum. Es ist nicht mehr dieses Schuster und Bäcker und Schneider, sondern es entwickeln sich ja neue Sachen auch, ne? Und das habe ich gemerkt, dass ich in keine dieser regulären Kategorien reinpassen und dadurch keine richtige Antwort bekommen habe. Und dann im Laufe der Zeit, wo ich dann für mich Antworten gefunden habe, wurde ich von Kolleginnen angesprochen und von Kollegen, hey, Julie, was hast du denn da eigentlich angegeben? Wie hast du das gelöst? Wie hast du jenes gemacht? Und da habe ich dann gesagt, hey Leute, ich weiß, es war richtig anstrengend und es war richtig schwer, aber ich kann euch das mal eins zu eins, Schritt für Schritt aufdröseln, was ich gemacht habe. Ich kann euch das mal zeigen. Und dann kamen so positive Rückmeldungen und alle haben gesagt, ja, mach das mal. Und so hat sich 2021 das Gründungsmentoring entwickelt, Gold richtig gründen. Und da hatte ich unglaublich tolle Kundinnen direkt im allerersten Durchgang mit dabei. Ganz, ganz tolle Business-Genies. Und da habe ich für mich gemerkt, hey, das macht mir auch Spaß, weil es ist auch in Richtung Dozenten, aber eben noch mal weiter. Und da habe ich einfach gemerkt, ich kann noch mehr entwickeln. Und ich habe auch gemerkt, dafür brenne ich total. Und das wollte ich nicht nur mit meinem Wissen, sondern ich wollte mich weiterentwickeln und habe gesagt, damit ich meinen Kundinnen dann noch mehr mit an die Hand geben kann, habe ich ja dann auch die Weiterbildung selber gemacht zur zertifizierten Gründungsberaterin. Und so hat sich das entwickelt 2021, dass Gold richtig gründen entstanden ist. Und weil du das ja vorhin gefragt hast, ob ich nicht auch manchmal selber Zweifel habe, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mir fast in die Hosen gemacht hätte. Und ich habe mir am Anfang gedacht, wer bin ich denn, bitteschön? Ich, kleine Julie, gerade mal irgendwie, da war ich, was war ich da? 31, ja, und will jetzt hier irgendwie anderen Ärzten oder anderen Kolleginnen im Gesundheitsbereich irgendwas erzählen von Gründung, ja, und vor allen Dingen die meisten ja auch älter als ich und dachte immer so, nein, das kann ich doch nicht machen, ich habe doch keine Ahnung. Ne? Und kam voll in dieses Imposter-Syndrom rein. Und dann habe ich ganz lange mit meiner allerersten Kundin telefoniert und die hat gesagt, hey, das würde mir so helfen, wenn du das machen würdest. Ich fände es so cool, wenn du es aufsetzen würdest, egal wann du es machst, egal wie teuer es ist, ich bin dabei. So, ne? Und damit hatte ich meine erste Kundin, ohne dass ich Produkt hatte.
Ja, super, traumhaft.
Genau. War eine absolute Traumkundin, bis heute auch großartig. Caro an dich geht, große Herz, Herz und Liebe raus.
So schön, vor allem, wenn man das mal, also wieder mal, ne, der Vergleich, was du gerade an Zweifeln erzählt hast, das spricht auch wieder wahnsinnig vielen, glaube ich, aus dem Herzen. Und wenn man dich dann aber mal so 2 Jahre vorher vorstellt, man marschiert in ein Krankenhaus rein oder wird reingetragen, je nachdem. Du stehst da in der Unfallchirurgie in einem weißen Kittel, bist du die absolute Autoritätsperson. Man gibt sich einfach als Patient voll in deine Hände. Da ist überhaupt kein Fragezeichen. Natürlich bespricht man mit seinen Ärzten, was passiert, aber wenn eine Notsituation ist, du legst dann los, da wird gar nicht gefragt, kann die das nicht? Und dann bist du so der Engel in Weißer und hast einfach das sagen und mach's doch einfach und weiß, was du tust. Und dass dieselbe Person ohne diesen Kittel online bei Instagram dann plötzlich diese Zweifel hat, das kann man sich immer gar nicht vorstellen. Und es ist halt auch diese persönliche Reise, die man da macht, diese persönliche Entwicklung, die bei dir ja auch zu dem, wie du heute hinter deinem Business stehst, einen riesigen Weg genommen hat. Und das ist auch beruhigend zu wissen, dass es eben nicht von Anfang an so sein muss, dass man sofort da bombastisch steht und sagt, ja, yeah, ich bin hier der Oberchecker und ich rocke das Business und da ist übrigens mein Ferrari oder so ein Quatsch, ne? Das ist halt nicht so. Und das darf auch sein. Das ist super schön, dass du das erzählst.
Definitiv, du darfst in dein Business reinwachsen. Ne? Das sage ich auch immer meinen ganzen Kundinnen, dass sie mit ihrem Business mitwachsen dürfen, mit ihren Angeboten mitwachsen dürfen, mit ihren Preisen auch mitwachsen dürfen. Das muss nicht alles von Anfang an sein. Ich hatte auch nicht meine Preise, so wie ich sie heute habe, von Anfang an, vor 2 Jahren. Ne? Das darf sich alles entwickeln, Schritt für Schritt. Was mir aber wichtig ist, ist, dass du dich nicht unterm Wert verkaufst. Ja, und auch nicht aus Angst oder Unsicherheit alles nach hinten schiebst und denkst, oh, ich brauche jetzt aber noch diese Fortbildung und jene, einfach weil du Angst hast, dich einfach mal zu zeigen und loszugehen. Ne? Auch das, da gibt es Unterschiede und das sind feine Feinheiten, aber wenn du dir da jemand mit an die Hand holst, dann kannst du diese Feinheiten auch aufdecken und dann kann dir auch manchmal jemand, mache ich auch manchmal gerne, dir in den Arsch treten und sagen, du kannst es schon, los geht's jetzt, ne?
Ganz genau, und das braucht man auch, weil ich glaube, allein ist noch nie einer so richtig weit gekommen und du hattest sicher auch deine Mentorinnen und Mentoren auf dem Weg, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist.
Absolut, ne? Und dafür zum Beispiel habe ich auch, ne, nochmal zur Erinnerung, get it done, mir überlegt, damit du diesen netten Arschtritt von mir kriegst. Also hilf da wirklich rein. Es ist ein absolutes super Sondergeschenk jetzt zum 2-Jährigen. Also das ist ein absoluter No-Brainer. Und weil du das gerade gesagt hast, ja, ich hatte auch meine Mentorinnen und meinen Mentor an der Hand. Ne? Ich hatte auch Gründungsberater, mehrere sogar. Ich habe mir Finanzberater mit an die Hand geholt. Ich habe auch Unterstützung gehabt beim Marketingaufbau, beim Webseitenaufbau. Da habe ich mir auch so viele Leute mit an die Hand geholt und ich habe eigentlich immer jemanden an meiner Seite. Also ich habe eigentlich von Anfang an immer mindestens eine Mentorin oder einen Mentor, wo ich kontinuierlich auch nachfragen kann und sagen kann, hey, ich bin jetzt hier gerade an dem Punkt. Was ist deine Meinung?
Also man sieht auch auf jeden Fall, man muss investieren. Und das ist jetzt die unfassbar galante Überleitung zum Thema Geld. Das heißt, da war auf jeden Fall viel Zeit drin, wo du auch selber erstmal wieder lernen durftest. Und ja, und nicht nur Zeit investierst, sondern eben auch Geld, weil all das Wissen, das muss man ja auch irgendwo herbekommen. Und am besten macht sich das natürlich von Menschen zu lernen, die es schon geschafft haben oder die schon da sind. Und dann hast du dir irgendwann, also das ist jetzt eigentlich eine Frage, hast du dir irgendwann überlegt, tja, ich könnte doch mal mit Finanzen was machen, weil du bist Ärztin, du bist Gründungsmentorin, jetzt reicht noch nicht, ich muss noch ein bisschen was machen, mal wieder nebenbei, ne? Also wie kam das dann, dass du auch zum Thema Finanzen gekommen bist? Wie passt das da rein?
Auch, also bei mir ist es immer tatsächlich so ein Entwicklungsflow. Es ist nie so, dass ich mir überlege, so, heute dachte ich mir, ich könnte doch mal einen Investitionskurs machen, sondern es war genauso wie beim Gründungsmentoring, dass meine aktuellen Kundinnen, die bei mir waren, meine Business Genies, ich ja mit denen im Gründungsprozess durchgegangen bin, okay, wie sieht's aus mit deiner Preisgestaltung? Wie sieht's aus mit deinem Altersvorsorge? Was machst du dafür, damit du auch im Alter, wenn du in deiner Selbstständigkeit bist, auch genug Geld zur Verfügung hast, weil es eben nicht mehr so ist wie beim Angestellten-Dasein, dass regelmäßig jeden Monat immer Geld weggeht, sondern du musst dich selbst drum kümmern. Ne? Und das war ein Riesenthema mit, immer dieser Finanzprozess, auch die kaufmännischen Tätigkeiten, ne? Diese Umsatzplanung, Finanzplanung fürs Business. Und als es dann aber immer zu dieser Altersvorsorge kam, ja, wurde ich immer gefragt, wie machst du das denn eigentlich, Julie? Und dann habe ich immer angefangen, ja, also ich investiere und das mache ich so und so und mit ETFs und dann habe ich noch dieses und dann habe ich noch Kryptowährungen und das mache ich so und so und so und so. Und ich habe das einfach immer so runtergerattert, ne? Und alle so, warte, ich brauche einen Stift und einen Zettel, ich muss jetzt mal mitschreiben, warte, also eins, okay, Und dann haben sie das so runter sich aufgeschrieben und für mich war das irgendwie so, Ja, das gehört schon ganz lange mit dazu, weil ich ja auch schon seit ich 16 bin ausgezogen bin, seit ich 16 bin, mich um meine eigenen Finanzen kümmern musste. Und deswegen habe ich das dann einfach immer so erzählt. Und dann haben sie gesagt, okay, also es wäre total geil, wenn du mal einen Kurs dazu machen könntest, wenn du das mal aufschreiben könntest, genauso wie du das machst. Ich will das auch machen. Es steht schon ewig auf meiner To-Do-Liste oder auf meiner One-Do-Liste und ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Und dann hat sich das gehäuft, dieser Wunsch, dass ich das mal aufschreibe. Und dann habe ich gesagt, wollte das wirklich? Ich könnte einen Investitionskurs aufsetzen. Und dann hieß es, yes, please, please. Und dann habe ich individuell investieren mit dazu geholt letztes Jahr. Ich hatte also ein Jahr nur das Gründungsmentoring und jetzt seit 2022 dann noch individuell investieren mit dazu geholt. Und es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Also es wurde extrem gut angenommen. Meine Finanz-Genies sind happy. Du warst ja auch mit dabei, ne? Beim allerersten Durchgang von individuell investieren. Und das macht mir auch einfach extrem viel Spaß, dieses Erhellen, ne? Das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn dann die Augen leuchten und dann so, boah, cool, dass es klappt, ne? Ich habe jetzt gerade wieder die Nachricht von Maria im Kopf, die geschrieben hat, es bringt so viel Klarheit in meinem Kopf, dass ich mich einfach mal mit meinem Geld auseinandersetze und wohin und was fließt und wie ich überhaupt mit meinem Geld umgehe. Und ich habe jetzt für dieses Jahr 2023 das schon wieder ganz anders für mich sortiert und schon wieder viel besser im Kopf und logischer aufgebaut als letztes Jahr noch. Und das ist so schön, das auch so zu sehen, weil Geld ist nichts anderes als in eine Form von Power, einer Form von Macht, dass du dadurch eben viel erreichen kannst, wenn du das Geld auch hast. Ne? Und ja, und das ist ein super schönes Zusammenspiel.
Total. Und ich war wirklich so beeindruckt, weil ich dachte, okay, es gibt Menschen, die schaffen ein Medizinstudium und sind dann Ärzte und Ärztinnen. Es gibt Menschen, die machen vielleicht noch diesen Schritt in die Selbstständigkeit und bringen das dann auch Menschen bei. Aber dass es Menschen gibt, die auch noch mit Finanzen so viel verstanden haben, dass sie da auch das noch weitergeben können. Wie geht das? Wie viele Gehirne hast du eigentlich? Ne? So, das ist für mich total faszinierend gewesen. Und klar hat jeder so seine Begabungen, aber ich finde, dass du so Themen, die auch gar nichts miteinander zu tun haben, wie Medizin und Finanzen, dass du, also weil da, und Gründung ist irgendwo dazwischen, ne? Dass du das alles auf so einem Level hast, dass du damit arbeiten kannst und anderen damit helfen kannst. Das ist super beeindruckend. Und jetzt würde mich interessieren, also ich hätte 1000 Fragen, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten wahrscheinlich. Mich würde total interessieren, auf diesem ganzen Weg, was sind denn so zwei, drei wirkliche Highlights gewesen und was waren auch mal so zwei, drei Fuck-ups? Wir können ja auch mit denen mal anfangen, wenn dir da gleich welche einfallen.
Sehr hell,
Jetzt,
ne?
ja, jetzt hat Julia ein Flutlicht eingeschaltet, weil in Australien die Sonne untergegangen ist.
Genau.
Also alle, die hier sehen wollen, müssen zu YouTube.
Genau. Ich überlege, was so richtige Fuck-ups gewesen sein könnten im Business, in der Selbstständigkeit. Weil ich finde es schon wichtig, dass man das auch teilt, ne? Wenn man,
Ja,
weil man
ja.
will ja nicht als unfehlbar dastehen, ne? Das ist dann ja auch langweilig.
Das ist einfach nur zu beeindruckend.
Genau, also ich weiß. Fuck-up Nummer eins war definitiv, dass ich mir am Anfang dachte, hey, ich muss schnell wachsen, ich brauche schnell auch Mitarbeiter und habe ja seit 2021 tatsächlich direkt drei Mitarbeiter eingestellt und habe dann letztes Jahr noch eine Mitarbeiterin eingestellt, eine vierte, und bin dann allerdings ins Ausland gegangen. Ich war ja noch in Mexiko und dann ja jetzt Australien. Und da habe ich gemerkt, so wie ich mir mein Business aufgebaut habe, so wie immer gesagt wird, ja, hier musst du machen und Mitarbeiter und skalieren und so weiter und so fort, das passte irgendwie gar nicht so richtig zu mir. Und da musste ich wirklich merken, nur weil du dir Mentoren an die Seite geholt hast, die jetzt sagen, so und so und so, das sind deine nächsten Schritte und so musst du das machen, muss es gar nicht unbedingt sein, dass es zu dir passt. Und da musste ich wirklich merken, okay, das war der falsche Mentor, beziehungsweise das war die falsche Empfehlung für mich an der Stelle, weil es nicht zu mir und meinem Leben und meinem Business in dem Moment gepasst hat. So dass ich zum Beispiel auch dann 2 Mitarbeiter letztes Jahr wieder gehen lassen habe. Auch unter Herzschmerz und Tränen, die waren auch selber total traurig. Ich war total traurig. Aber ich habe gemerkt, das war nicht das, was ich in dem Moment brauchte. Und ich finde das auch wichtig, dass man auch immer mal wieder hinterfragt, wenn, selbst wenn man so ein Mentoring mitmacht, ist das das eigentlich gerade? Passt das gerade zu mir? Will ich das gerade? Oder passt es eigentlich nicht? Ja. Und das war auf jeden Fall ein Fuck-up, weil es ist riesen anstrengend, so Mitarbeiter einzustellen und dann entlässt man sie wieder. Das ist richtig nervig. Alle, die schon mal Mitarbeiter eingestellt haben, wissen, wovon ich spreche. Und es ist einfach auch schade für die, ne? Weil die rechnen ja auch mit dem Geld. Und wenn man sie dann wieder gehen lässt. Und ein zweites Fuck-up, was ich hatte, war ehrlich gesagt eine Kooperation, die ich von meiner Seite sehr gerne machen wollte. Aber auch da im Laufe der Kooperation wir festgestellt haben, dass wir nicht die gleichen Interessen haben, beziehungsweise Herangehensweisen. Die wollten, dass ich das genau so mache nach ihrem Skript, wie es für sie passt. Und es passt aber nicht in mein Business rein. Also ich gestalte, wenn ich Kooperation mache, das in meinen Worten und ich packe das da rein, wo es bei mir gerade mit reinpasst in die Themen und biete das ja dann auch an, nur wenn ich zu 100% dahinter stehe, logischerweise, aber jetzt nicht 24/7 und immer genau zu deren Wortwahl. Und das ist auch so ein Ding gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, Kooperation, wenn ich Kooperation eingehe, dann müssen sie zu 100% zu mir passen. Und ich muss mir ganz genau überlegt haben, ob ich das in dem Moment auch will. Ne? Oh, weil gerade als digitale Nomadin, ich mache eben mal mein Internet an und mal mache ich es nicht an. Ne? Und die Kooperationen wollen aber schon mehr häufig, also wollen damit rechnen können, okay, dann am Montag kommt das, am Dienstag kommt das, am Mittwoch kommt das. Dann hast du ja gefragt noch nach Highlights und Highlight ist für mich immer noch meine Kunden, meine allerersten Kunden auch. Das werde ich nie vergessen, dieser Moment, wo ich das allererste Mal mein PayPal-Account, mein Business-PayPal-Account aufgemacht habe und da pling ist Geld reingekommen. Und ich dachte so, wie geil ist das denn, dass ich am Ende der Welt sitzen kann und es kommt Geld rein. Das ist so, das war für mich magisch. Ja, und ich nehme das auch definitiv nicht for granted. Das ist für mich immer wieder was Besonderes, wenn ich das Vertrauen bekomme von meinen Kundinnen, die sagen, hey, ich weiß, du kannst mir weiterhelfen und ich will genau dich haben als meine Mentorin, weil ich ja auch weiß, wie ich mir meine Mentoren aussuche und da ist definitiv immer eine Vertrauensbasis da und da gehe ich immer davon aus, dass die mir extrem viel weiterhelfen können und das Gleiche muss ich ja auch in irgendeiner Weise für meine Kundinnen widerspiegeln und das ist mega, mega schön. Und auch ein Highlight, als ich gemerkt habe hier in Australien, dass ich absolut mein Traumleben lebe. So wie ich mir das in meiner Weltreise 2016, 17 vorgestellt habe, was ich gern machen will. Und auf einmal war ich hier in meinem Van, machte morgens die Türen auf, guckte den Sonnenaufgang an und da hüpfte wirklich, es klingt ein bisschen kitschig, ja, aber war so, da hüpfte da Kängurus durch die Gegend und ich dachte so, boah, wie geil ist denn dieses Leben? Und es geht nicht besser. Ich lebe genau meinen Traum und da, als ich diese Erkenntnis hatte, war so krass. Einfach nur magisch, wahnsinnig schön.
Pitch ist immer gut und es klingt alles total wundervoll. Und du darfst uns vielleicht einmal ganz kurz nochmal mit, weil du es jetzt gerade selber erwähnt hast, nach Australien nehmen. Wie sieht dein Leben aktuell aus?
Also mein Leben sieht tatsächlich, ich kann ja heute einfach mal erzählen, ja. Heute Morgen wache ich normalerweise zum Sonnenaufgang auf und die Farben hier sind was ganz anderes. Ja, das ist immer in den buntesten Zuckerwattenfarben, eigentlich die Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Und dann fahre ich irgendwo hin, wo ich entweder lese ich ein bisschen oder ich fahre irgendwo hin, gucke mir da was an, mache Sightseeing und dann gibt es natürlich Essen, logisch, alles sowieso. Und dann im Laufe des Nachmittags habe ich entweder Calls, so wie zum Beispiel heute. Heute hatte ich noch einen 1:1-Call mit einer Business Genie und dann habe ich vielleicht noch andere Meetings wie Podcast-Aufnahmen oder auch mit meinen Mentoren oder mit anderen Kunden, weil ich habe ja auch das Gründungsmentoring, ich habe ja noch den Investitionskurs und da habe ich ja meistens einmal die Woche ein Meeting auch mit denen oder bei den Money Dates. Und das ist ja dadurch aufgrund der Zeitverschiebung bei mir meistens dann ab nachmittags, abends. Und dann ist Sonnenuntergang und dann wird Internet ausgemacht, weil es läuft ja alles über Satelliteninternet. Und das ist auch so das Geile. Ich habe explizit Internet an und in der Zeit arbeite ich auch. Und dann mache ich aber auch Internet aus. Das heißt, dann bin ich auch wieder voll und ganz hier und dann lese ich oder gucke noch einen Film oder bin hier beim Lagerfeuer und quatsche mit den Leuten, die hier um mich rum sind. Und dann fängt der nächste Tag an. Und das Ding ist, ich merke auch, dieses Montag bis Freitag und dann Wochenende ist ja total menschengemacht. Das ist ja, eigentlich sind ja alle Tage gleich. Und das merke ich ja auch, dass eigentlich alle Tage gleich sind und dass ich jeden Tag Sonntag machen kann. Und, genau, so sieht's aus. Also tendenziell arbeite ich weniger, als ich nicht arbeite. Also, es ist sehr überschaubar, meine Arbeitszeit.
Klingt ganz fantastisch und ich muss noch kurz ergänzen, weil du es, weil ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt, dass du aktuell nicht irgendwo fest wohnst und dann mal mit dem Auto losfährst, sondern du wohnst im Van und fährst praktisch mit deinem Van-Haus durch Australien und auch mal durch den Busch und durchs Outback. Und dass du wirklich dieses digitale Nomadenleben Deluxe lebst, aber, und das ist das Spannende, ohne Luxus. Und du bist nicht fünf Sterne so, sondern du lebst es einfach so nah an der Natur, wie man nur kann. Und das ist was, was, glaube ich, sehr viele auch gern machen würden, was sie bei denen natürlich wunderbar lernen können. Und ich freue mich so mal, wenn wir manchmal einchecken, wenn du dann erzählst, wo du gerade bist und wie dein Hintergrund immer aussieht. Der sieht jeden Tag anders aus und das sieht man ja auch im Podcast, auf YouTube immer, wo du gerade sitzt. Das ist einfach ein Leben, was du dir in den letzten Jahren aufgebaut hast. Und du hast immer gesagt, dass du genau das willst und dann machst du es halt auch einfach. Und das ist beeindruckend, wie gut das funktioniert. Ich würde jetzt nochmal zu ein paar Community-Fragen kommen. Die kommen so ein bisschen aus der Ärztewelt. Also deine Follower sind ja oder deine Kundinnen auch sind ja oft aus dem medizinischen Bereich, aus dem Gesundheitsbereich. Und für die bietest du, glaube ich, auch explizit dieses Gründungscoaching an. Ist das richtig?
Das Gründungsmentoring, genau, das ist aktuell noch vorrangig aus dem Gesundheitsbereich. Ich bin aber gerade dabei, das tatsächlich auch umzuswitchen, dass ich es eröffne für alle anderen auch, weil der Investitionskurs ist für alle anderen eröffnet. Da sind auch andere mit dabei, auch Selbstständige, aber auch Angestellte. Und dementsprechend gibt es da natürlich auch das Bedürfnis, sich auch selbstständig zu machen. Und meine 1:1-Kunden, die können aus allen Bereichen kommen. Das ist irrelevant, ob die jetzt aus dem Gesundheitsbereich sind oder nicht.
Ja, super. Also man kann mit dir auch ganz, ganz eng zusammenarbeiten.
Genau.
Holen wir nochmal vielleicht zwei, drei Fragen von der Community. Und zwar eine fand ich ganz spannend. Die war, würdest du Medizin studieren, wenn du schon wüsstest, wo du landest?
Finde ich auch eine total schöne Frage. Und ja, Ich habe mich das schon immer öfter gefragt, würde ich noch mal was anderes studieren, wenn ich noch mal könnte? Und nein, ich liebe Medizin. Ich liebe auch das Studium. Ich habe so unglaublich viel gelernt und ich möchte dieses Studium auf gar keinen Fall missen, weil es super, super, super spannend ist. Und ich würde es immer, immer wieder studieren. Auch wenn ich wüsste, dass ich jetzt aktuell nicht in der Klinik tätig bin oder auch nicht mit Patienten in Kontakt bin. Aber ich kann es. Ich habe die Möglichkeit. Ich kann ja wieder zurückgehen, wenn ich das dann doch möchte und irgendwie meine Patienten vermisse.
Das ist nämlich auch eine Frage, ob du manchmal deine Patienten vermisst. Steht hier, weil ich bin noch notiert.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gemerkt habe, dass meine Kunden auch so in der Art sind, dass ich sie natürlich auch weiter begleiten darf und unterstützen darf und ihnen zur Seite stehen kann. Und zwar viel, viel enger als mit Patienten. Und deswegen vermisse ich so direkt den Patientenkontakt gar nicht unbedingt, weil ich das ja mit meinen Kunden habe. Und die auch weiter unterstütze. Was ich allerdings manchmal vermisse, definitiv ist der OP. Ne? Also so Operation, weil das ist was Handwerkliches, da muss ich mit meinen Händen arbeiten. Und das vermisse ich manchmal schon, weil ich, ja, weil ich es super gerne gemacht habe und auch sehr gerne sehr fein gearbeitet habe im OP. Mir einfach auch gesagt wurde, dass ich das ultra gut kann und ja, es macht mir sehr viel Spaß. Auch das vermisse ich tatsächlich.
Ja, das macht, kann man total gut nachvollziehen. Jetzt ist eine Frage, die ist ja konkret. Was muss ich bei einer Privatpraxisgründung als Ärztin beachten? Vielleicht ist die Antwort ja, komm ins Gründungsmentoring, aber du kannst gerne was dazu sagen.
Definitiv, komm ins Gründungscentering, dann machen wir das alles, ne? Da ist natürlich die Frage, wann startet das Gründungsmentoring wieder, weil es startet ja, das läuft ja jetzt aktuell. Also da kann ich immer nur sagen, wenn du da konkrete Fragen hast, schreib mir immer konkret auch per E-Mail und dann gucken wir immer, was ich da aktuell für Angebote habe. Weil es gibt natürlich ganz verschiedene Sachen, was du beachten musst. Weil die erste Frage ist, übernimmst du die Privatpraxis oder gründest du sie neu? Und willst du da komplett als Ärztin tätig sein? Hast du noch irgendwas anderes nebenbei? Also das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil es gibt so viele Aspekte, die damit reinspielen, was du beachten musst. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht tatsächlich, was du beachten solltest, ist, dass du dir vorher Gedanken machst, was du willst, damit du dann die richtigen Lösungen findest. Weil wenn du es nicht genau weißt, wo du hin möchtest und was du genau anbieten willst, dann kann dir auch keiner beratend zur Seite stehen.
Sehr gut auf den Punkt gebracht. Und dann nehme ich noch eine letzte Frage aus der Community. Und zwar, kann ich mich als Ärztin auch komplett unabhängig von meinem Fachgebiet selbstständig machen?
Ah,
Das finde ich
schön.
eine Frage.
Und da kann ich ja sagen, also ich bin ja bestes Role Model dafür, ne?
Ja.
Ich bin ja komplett aus der Orthopädie und Unfallchirurgie aktuell erstmal raus. Und na klar, kannst du das. Hängt immer davon ab, was du genau für eine Business-Idee hast. Wo willst du hin mit deiner Selbstständigkeit? Was sind da so deine Gedanken? Was willst du genau anbieten? Und dann go for it, ne? Dann musst du eben gucken, brauchst du noch eine zusätzliche Ausbildung dafür oder eventuell auch nicht. Und wenn nicht, dann let's go. Dann kommst du vielleicht mit zu Get It Done und dann kannst du mir da vielleicht noch ein, zwei Fragen stellen, direkt im Chat, in den 2 Stunden. Es ist wirklich einfach. Ich freue mich aber selber so doll, deswegen sage ich es jetzt schon zum dritten Mal, weil ich habe es eben noch nie angeboten so und ich wurde aber schon so oft angesprochen, hey, wie kann man denn mit dir auch mal zusammenarbeiten, ohne direkt ins Gründungsmentoring zu hüpfen und ich biete ja auch ein großes 1:1 an, aber das ist ja dann wieder schon ein großes Paket und ich habe eben noch nie sowas angeboten und deswegen weiß ich, das wird eine richtig geile Runde jetzt auch Get It Done. Also direkt in die Shownotes hüpfen und mit dabei sein am 20. Juli.
100%ig. Und das schreibst du auch nochmal überall auf deine Kanäle und wirst es hoffentlich ordentlich promoten, dass es auch alle erreicht. Ja, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar sitzt du jetzt halt mitten, gerade schon im Dunkeln, im australischen Busch, ich weiß gar nicht, Busch wahrscheinlich, im Outback irgendwo noch. Und oder in der wunderschönen australischen Pampa, um es mal so zu sagen, mit deinem Van und coachst von dort oder hilfst dort Gründerinnen und hilfst auch Menschen bei ihren Finanzthemen und so weiter. Wo geht's denn für dich hin? Hast du eine Vision oder bist du momentan so ganz dort, dass du sagst, ich muss das jetzt noch gar nicht wissen?
Meine große Vision ist tatsächlich, dass ich alle Schritt für Schritt zu ihrer finanziellen Freiheit unterstütze und begleite. Und zwar so lange, bis sie auch in die Umsetzung kommen. Deswegen gibt es eben auch Get It Done, weil ich gemerkt habe, hey, meine Angebote sind richtig cool, aber die bringen dir nur was, wenn du auch in die Umsetzung kommst. Und ich will, dass alle diese Möglichkeit haben, dieses Gefühl zu haben, was ich aktuell habe, von dieser absoluten Freiheit, losgelöst von diesem ganzen, boah, was wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen hatten, was ja ganz oft der Fall ist und wo ich erstmal reingehen muss mit meinen Kunden, mit, ja, aber ich kann doch jetzt nicht meine Sicherheit aufgeben, ne, und diese finanzielle Sicherheit, um dann eventuell was auszuprobieren, wo schon mein Herz dran hängt, aber, ne, und ich will dieses Aber überholen und ich will davon wegkommen und ich möchte gerne, dass wirklich alle sagen können, ich bin in dieser Freiheit und ich spüre diese Freiheit auch. Und zwar ganz ohne Aber, sondern nur im Sein und nur im Fühlen und angekommen sein. Das wünsche ich mir für alle meine Kundinnen und das mache ich Schritt für Schritt eben über die verschiedenen Angebote. Ich habe mittlerweile ja schon einige mit dem Investitionskurs, mit den Money Dates, mit der Selbstständigkeit, weil ich bin einfach auch großer Verfechter davon, dass wenn du dein eigenes Business hast, hast du noch mal viel mehr Möglichkeiten, in diese finanzielle Freiheit reinzukommen, als dieses vermeintliche finanzielle Sicherheit, die letztendlich ein sehr eingeschränktes Ding ist.
Und ich glaube, auch da kommt wieder auf die Person an. Was braucht man? Ne? Braucht man das? Braucht man mehr Freiheit oder braucht man mehr Sicherheit? Ist das wirklich eine Sicherheit oder nicht? Kann man sich die auch selber schaffen? Und da wären wir dich. Möchtest du jetzt noch diese großartige finale Message an die Welt mitgeben? Nein, wir machen es nicht so groß, aber hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wollte ich schon immer mal sagen auf meinem Podcast oder den Menschen mitgeben, das hat mich aber noch nie einer gefragt und das wurdest du bis jetzt auch noch nicht von mir gefragt. Hast du irgendwas, wo du sagst, das muss jetzt noch mal raus? That's your chance.
Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass wenn wir uns irgendwas vorstellen können, dann ist es auch machbar. Und ganz viele limitieren sich darin, dass sie denken, ja, nee, ich kann das nicht und wer bin ich denn schon? Aber ich glaube, wenn es dein Traum ist und wenn es deine Idee ist und wenn es dein Wunsch ist und wenn du es dir vorstellen kannst, dass es irgendjemand macht, dann kannst du das auch machen.
Das klingt sehr motivierend auf jeden Fall. Und nach dem, was wir alle wollen. Ja, super, Juli. Dann sage ich jetzt erstmal an der Stelle danke, dass ich dich in deinem Podcast interviewen durfte. Das waren für mich jetzt, obwohl wir uns schon echt eine Weile kennen, auch viele neue Sachen dabei und wieder viele Überraschungen, was du mal so nebenbei alles machst. Und ich habe deinen Weg ja schon eine Weile verfolgen dürfen und bin irgendwie so stolz drauf, so Menschen wie dich zu sehen, die so einen Weg gehen und die das umsetzen und dann auch anderen dafür helfen. Und ja, ich werde das weiter beobachten und bin so gespannt, was da alles kommt.
Vielen, vielen lieben Dank, liebe Mandy, dass ich selbst Gast in meinem Podcast sein durfte und für diese unglaublich schöne Moderation auch durch meinen eigenen Podcast und alle anderen, die jetzt zuhören. Ihr habt wirklich zu diesem Zwei-Jahres-Geschenk eine absolute Möglichkeit. Gab es so noch nie. Also schlagt zu, seid mit dabei. Am 20. Juli sehen wir uns live. Wir und alle aus der Metal Business Community und ich freue mich richtig doll darauf, dich da begrüßen zu können. Und ansonsten genießt dieses 2 Jahre mit dem Business. Feier mit mir, stoß an, hol dir dein Lieblingsgetränk und ich sag nur Prost auf viele weitere Jahre und Podcast-Folgen bei Met in Business.